Heute spiele ich Reiseleiterin und nehme dich mit auf eine Reise nach innen. Begleitet werden wir von meinem Interviewgast Bettina Bergmann. Bettina ist ausgebildete Resilienztrainerin und unterstützt in ihrem Berufsalltag heute Coaches beim Start in die Selbstständigkeit. Und weil wir als Selbstständige nur zu gut wissen, wie stressig unser Alltag manchmal oder auch öfter sein kann, verrät uns Bettina, wie wir unsere individuellen Stärken und unsere Persönlichkeit nutzen können, um diesen Stress zu reduzieren. Hey, mein Name ist Jannika Deinmeier und du hörst Projekt Fokus. Du hast das Gefühl, dass du ständig arbeitest, aber trotzdem nichts weiterbringst und dass du kurz davor bist, die Kontrolle über deine To-Dos zu verlieren? Dann bist du hier richtig. Denn hier dreht sich alles um Fokus, Zeitmanagement und Struktur für dein Online-Business. Damit Work-Life-Balance nicht nur irgendein Buzzword bleibt, sondern zu deiner Realität wird. Hallo Bettina, schön, dass du da bist.
Hallo Jannike, ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin gespannt.
Ja, ich bin auch gespannt auf all die Inputs, die du uns mitgebracht hast. Und ich glaube, die wichtigste Frage stelle ich gleich mal zu Beginn. Weil in unserem Alltag als Selbstständige passieren ständig Dinge, die uns verunsichern, die uns aus der Bahn werfen und die wir so vielleicht auch gar nicht geplant haben. Es kann Kritik von Kunden sein, E-Mails, die an die falschen Leute rausgehen und so weiter. Und das kann einen wahnsinnig runterziehen. Kann man lernen, damit umzugehen?
Ganz klares Ja. Kann man, aber die Antwort reicht ja jetzt wahrscheinlich nicht. Die Frage ist ja auch, wie kann man es lernen oder was ist dabei vielleicht zu beachten? Du sprichst damit ein ganz wichtiges Thema an. Ich werfe auch mal gleich den entsprechenden Begriff hier rein, nämlich das große Thema von Resilienz. Und ich finde dabei immer wichtig zu unterscheiden, so was passiert eigentlich im Außen und was passiert im Innen. Und was im Außen passiert, das können wir ja auch manchmal überhaupt nicht beeinflussen. Da gibt es die Beispiele, die du gerade genannt hast, da spielt die Technik verrückt oder irgendwelche Kommentare von Leuten kommen, die wir ganz blöd finden oder die uns auch treffen, weil sie persönlich sind oder abwertend sind. Das ist alles was, das haben wir nicht im Griff. Das ist im Übrigen ja auch ein großes Thema, so worauf habe ich eigentlich Kontrolle und wo nicht. Aber das Entscheidende ist, finde ich, immer zu überlegen, wie reagiere ich darauf? Ich bin eine große Freundin davon, dieses Bewusstsein herzustellen, ich bin nicht Opfer. Sondern ich kann wirklich entscheiden, was ich tue. Ich kann entscheiden, wie ich auf Schwierigkeiten reagiere. Und nur die Basis für die Entscheidung, und da kommen wir so auch an die Stelle, wie kann ich eigentlich auch das trainieren oder wie kann ich das lernen, die ist wirklich eine große innere Stärke. Also ein Bewusstsein auch davon, was habe ich eigentlich für Kompetenzen? Was habe ich für Verhaltensweisen, für Strategien, die mir auch bisher schon geholfen haben? Ich sage auch immer so, auch wir zwei, wir treffen uns hier gerade und wir sind das beste Beispiel dafür, dass wir ein Stück weit resilient schon sind. Sonst säßen wir nicht hier. Wir haben schon alle bestimmte Krisen im Leben überwunden. Und oft ist uns das aber nicht bewusst. Und ein Großteil so von Resilienztrainings geht auch in die Richtung, sich bewusst zu machen, was man eigentlich alles kann.
Ist Resilienz gleich diese innere Stärke?
Es ist ein großer Anteil davon. Ich nehme immer gerne auch ein Bild von einem Bambus, um das zu erklären. Wenn irgendwelche großen Stürme kommen, Bambus ist so ein Gewächs, das geht mit dem Sturm schon ein ganz Stück Richtung Boden, aber der Bambus richtet sich dann auch von alleine wieder auf. Und resiliere heißt zurückschnellen, daher kommt der Begriff aus der Physik. Und diese Fähigkeit, dieses Zurückkommen wieder in den Ausgangszustand, in einen guten Zustand, das ist letztlich das, was man unter Resilienz versteht. Und da ist natürlich die begriffliche Nähe zu innerer Stärke ganz offensichtlich.
Ja. Jetzt ist uns, wenn wir so drüber sprechen, eigentlich ganz klar, okay, wir müssen wieder aufstehen, so dieses Hinfallen, Krone richten und wieder aufstehen. Das ist uns ja irgendwie in dem Kontext, wo wir sprechen, sehr bewusst, glaube ich. Gab es bei dir mal so einen Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, da muss ich dran arbeiten oder das ist so wichtig, damit muss ich mich beschäftigen?
Ja, es gab ein ziemlich krasses Jahr für mich. Vor 11 Jahren, 2013, Da hatte ich eine Phase in meinem Leben, die war wirklich ziemlich heftig. Ich erinnere mich noch an einen Abend oder ja, einen Abend in dem Sommer. Da saß ich bei mir auf dem Balkon und es war irgendwie, eigentlich hätte es ein schöner Abend sein können, so mit wirklich Naturgeräuschen, Vogelstimmen und so weiter. Und das war aber genau der Abend, an dem ich morgens meinen Mann beerdigt hatte. Den habe ich 2,5 Jahre gepflegt mit einem Hirntumor übelster Sorte. Und ja, man kann sich vorstellen, dass das auch an mir dann letztlich nicht spurlos vorübergegangen ist. Ich
Ja,
hatte dann auch
klar.
3 Monate später noch einen Herzinfarkt. Also von daher, das
Aber.
war echt ein Jahr von heftiger Krise. Aber ich bleibe noch mal gerade bei diesem Abend. Das war für mich nämlich ein ganz besonderer, weil ich mir in dem Moment überlegt habe, okay, es ist jetzt, wie es ist. Und was machst du jetzt? Was machst du jetzt mit deinem Leben? Und ich habe mir in dem Moment überlegt, ich möchte eigentlich etwas tun, was mir auch immer gut getan hat und wie ich auch sonst lebe. Und ich habe dann einfach Pläne gemacht. Ich habe mir vorgenommen, ich fahre im Sommer nach Bali, weil ich Bali immer als mein Traumziel hatte. Da war ich viele Jahre, natürlich auch damals zu zweit, aber es war auch meins. Ich finde auch immer bei sowas wichtig zu überlegen, so, gerade wenn man so Gemeinsamkeit verliert, was hatte eigentlich auch so eine Gemeinsamkeit an etwas, was dann auch für mich alleine schon darin gut war? Und so bin ich dann daran gegangen. Also ich habe dann auch gleichzeitig noch gedacht, ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Das wird schon schwierig sein, aber ich wusste auch, ich treffe da Menschen, die ich kenne, die mir gut tun. Und mir war dann so im Nachhinein klar, dass ich da, ohne es zu dem Zeitpunkt schon zu kennen, aber im Grunde so ein bisschen mit mir ein Resilienztraining gemacht habe. Ich habe nämlich ganz viel angewendet, was Resilienzfaktoren sind. Ich war ein bisschen optimistisch, weil ich gesagt habe, ich werde es schon hinkriegen. Ich habe mir Ziele gesetzt. Ziel- und Lösungsorientierung ist ein zweiter wichtiger Resilienzfaktor. Dann habe ich auch versucht, das geht natürlich nicht so schnell, aber Stichwort Akzeptanz, das einfach anzunehmen, was ist, da kann man nichts ändern, das ist ein mühsamer Prozess, aber auch das war mir klar. Und letztlich vierter wichtiger Faktor Bindung, mit welchen Menschen umgebe ich mich, welche Menschen tun mir gut. Und das, was ich damals so ein bisschen intuitiv gemacht habe, das habe ich dann später mal als Resilienztrainerin oder in der Trainerausbildung gelernt und gebe es auch dann jetzt weiter, weil es auch lernbar ist. Ich hatte ein Stück, ich nenne es dann immer mal angeborene oder angelegte Resilienz. Das gibt es, das haben aber Menschen in unterschiedlichem Maße. Aber was darüber hinausgeht, kann man eben auch lernen, indem man dann ganz bewusst auch sich diese Faktoren bewusst macht und daran dann übt. Also auf Gutes gucken ist eine ganz wichtige Strategie. Ich mache nochmal jetzt die ganz große Kurve zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Nicht nur auf den Kommentar gucken, der mich irgendwie trifft, sondern vielleicht auf die 75 anderen Kommentare gucken, die wunderbar sind und die meine Ideen loben oder die mir gutes Feedback geben.
Ja, ich glaube, da dürfen wir sehr viel öfter hinschauen, weil ganz oft ist dieses Schlechte das, was so wie Leuchtreklame irgendwie raussticht und das andere, ja, übersehen wir dann irgendwie.
Das ist von der Natur gegeben. So evolutionsmäßig ist es einfach wichtiger gewesen, das zu tun, was fürs Überleben wichtig ist, Überleben der Art. Wenn da der Säbelzahntiger aus dem Wald kommt, dann kann ich nicht meditieren über dem Gänseblümchen, sondern dann muss mein Körper mir Angst signalisieren, damit dann auch die Mechanismen in Gang kommen von Weglaufen oder Kämpfen. Und nur wenn wir das eben heute machen, und deswegen sind die negativen oder eher unangenehmen Gefühle auch viel stärker als die positiven. Und wir brauchen auch, ich glaube, es ist viermal so viel positive Wahrnehmungen, die den gleichen Stellenwert quasi haben wie eine negative Wahrnehmung. Deswegen
Oh,
ist das
wow, okay.
so wichtig, dass wir auch üben, einfach auf Positives zu gucken und das auch ritualisieren.
Ah, das ist ein ganz guter Tipp. Ich glaube, das dürfen wir uns alle gleich mal vornehmen und mitnehmen von heute. Jetzt hattest du ja so ein ganz krasses Jahr, wo du gemerkt hast, okay, du musst an deiner Resilienz arbeiten. Jetzt haben wir ja zum Glück, sage ich, nicht alle so ganz krasse Jahre oder ja, Begebenheiten. Was würdest du sagen, ist so ein Anzeichen für unsere Hörer, dass wir an unserer Resilienz arbeiten müssen?
Der Körper sagt uns, der Körper und unsere Denkschleifen im Kopf, die sagen uns eigentlich Und die geben uns Warnsignale und die sagen uns im Grunde sehr früh, dass wir ein bisschen achtsamer sein dürfen mit dem, was wir tun und auch wie wir mit uns umgehen. Und das Problem ist oft, dass wir Warnsignale nicht gut wahrnehmen oder wir nehmen sie wahr, aber wir ignorieren sie und denken nach einer Zeit, nur ist ja halt normal, dass ich nicht gut schlafen kann oder ist ja normal, dass ich mal Kopfschmerzen habe, ich habe ja schließlich viel zu tun oder es ist normal, dass mir der Rücken dauernd wehtut oder meine Schultern schmerzen. Und nee, es ist nicht normal. Da finde ich so, deswegen ist es auch eine Strategie auf dem Weg, so seine eigene Resilienz auszubauen, bei der Selbstwahrnehmung anzufangen, um mal zu gucken, wie geht es dir eigentlich? Wie fühlt sich dein Körper an? Was sagt dir dein Körper? Und wenn er mit dir spricht, dann mal auch zu antworten und sagen, ja, hey, ich höre dich. Ich sollte vielleicht mal darauf achten, dass ich mich mehr entspanne und meine Kopfschmerzen damit vielleicht ein bisschen bekämpfe oder abends nicht mit dem Handy ins Bett gehe und vielleicht auch vorher schon alle Bildschirme mal ausmachen, 2 Stunden bevor ich schlafe und vielleicht hilft das dann was.
Ja, in dem Podcast hier versuchen wir Strategien zu finden, wie wir eine bessere Work-Life-Balance kriegen. Würdest du sagen, dass aus Sicht der Resilienztrainerin, die du ja bist, Feierabend machen wichtig ist?
Total.
Ja.
Ganz wichtig. Und auch wenn viele Selbstständige, die auch jetzt in einem kleinen Unternehmen arbeiten oder ganz alleine arbeiten, die haben ja häufig auch Büro und Haus zusammen oder Büro und Wohnung zusammen. Und ich finde auch, das möchte ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gern mitgeben, so dieses die Überlegung, versuch mal auch Arbeitsplatz und Pausenplatz ganz strikt voneinander zu trennen, weil unser Gehirn lernt das, an welchen Stellen bin ich im Arbeitsmodus und an welchen Stellen bin ich im Freizeitmodus. Und dann ist es einfach ungünstig, die Tasse Kaffee sich an den Bildschirm zu holen und beim Schlürfen des Kaffees parallel noch eine Mail zu beantworten. Es ist besser, den Bildschirm zu verlassen, den Sitzplatz zu verlassen und irgendwo hinzugehen, woanders, wo die Kaffeemaschine steht und dann da ganz bewusst im Hier und Jetzt den Schaum angucken, den Duft genießen und die Kaffeepause machen.
Absolut, da gebe ich dir total recht. Da hatte ich vor ein paar Wochen auch eine Folge so Arbeiten im Homeoffice, weil das halt nochmal eine super große Herausforderung ist. Also ich sitze da auch in meinem Homeoffice und es ist halt ganz was anderes. Man muss auch da der Stress von außen, ich habe vorhin zum Gespräch gesagt, es kann sein, dass meine Zwillinge an die Tür klopfen. Also das hat man ja dann irgendwie sonst nicht. Und weil du Stress auch gesagt hast, also für mich, all das, was du beschrieben hast, man hat Kopfweh, weil man halt so viel zu tun hat und man hat halt schlecht geschlafen, das ist ja eigentlich ganz viel Stress, so dieses Stress, Überforderung und so weiter. Was ich jetzt in Gesprächen mit meinen Kunden, mit Selbstständigen immer wieder höre, ist, dass eine so große Stressfalle oder ja, Ursache für Stress Perfektionismus ist. Wie siehst du das? Hörst du das auch oft?
Ja, in die Falle tappen viele, tappe ich auch oft, das kann ich auch super gut nachvollziehen. Das ist auch ein sehr komplexes Thema, dieses Perfektionismus-Thema. Und es hilft, ich sage immer gerne gleich am Anfang, mach dir eins klar, da strebst du was an, was es sowieso nicht gibt. Es ist nie perfekt. Es wird auch nie perfekt werden. Du kannst dich noch so anstrengen. Da bleibt immer irgendwie ein Hauch von irgendwas zurück. Und die Frage ist ja, oder sagen wir mal, der Gedanke oder der Antrieb kommt ja oft auch daher, dass man so mit so einem Satz rumläuft, ich bin nicht gut genug. Diesen Glaubenssatz haben ja vor allen Dingen auch viele Frauen. Und aus diesem Gefühl heraus, was sie vielleicht schon ganz lange mit sich rumschleppen, kommt dann so, ich muss alles noch viel besser machen. Und dann sind wir ja auch ganz oft in der Schleife und Social Media tun da ja auch so ihr Übriges. Wir vergleichen uns dann auch noch mit den coolen, tollen und vermeintlich so super Erfolgreichen, die dann da mit Laptop am Strand sitzen oder die mit der dicken Uhr, was weiß ich nicht, protzen, weil die Umsätze so und so viel zigtausend sind. Und das ist ja auch, da sind wir uns selbst gegenüber ja auch nicht fair. Weil wir vergleichen oft Situationen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Angenommen, du hast dich vor 2 Jahren selbstständig gemacht. und vergleichst dich mit jemandem, der seit 10 Jahren selbstständig ist, der ein dickes Team hat und ein Team, was für Social Media sorgt und die perfekten Reels abdreht, ja, da kannst du nur verlieren. Also
Oh ja.
dann besser nicht vergleichen an so einer Stelle oder eben sich auf eine andere Art und Weise vergleichen. Also
Ja.
ich erzähl doch, ja.
Das ist nämlich was ich dich auch fragen sollte, wollte, weil was mich unheimlich stresst, ist eben auch so dieses Vergleichen auf Social Media. Und dann gehe ich schon eigentlich gar nicht mehr gerne auf Social Media, weil ich dann immer wieder was sehe und ah, und die macht das so und das und eigentlich müsste ich das auch. Aber die Frage, die große Frage ist ja, wie kann ich dieses Vergleichen stoppen? Hast du irgendeinen Vorschlag?
Also einmal sich das klar machen, was ich auch gerade formuliert habe, sich klar machen, dass man eigentlich Dinge miteinander vergleicht, die nicht vergleichbar sind. Also das ist schon manchmal ganz stark Äpfel mit Birnen vergleichen und das führt zu nichts. Ich sage das auch manchmal so, weil man auch die Hintergründe nicht kennt. Wenn ich mich mit jemandem vergleiche, super schlankes Model und irgendwas, vielleicht isst die auch nur so, weil die 3 Salatblätter am Tag isst. Und ich habe aber gerne mal so meine vollständige Portion, weiß ich nicht, Bratkartoffeln mit
Ja.
Spiegeleiern. Und dann möchte ich vielleicht auch gar nicht nur die 2 Salatblätter essen. Also auch da die Zielsetzung, sich auch immer wieder klar zu machen, finde ich, ist auch nochmal eine Strategie, sich zu überlegen, will ich das eigentlich überhaupt? Und ich
Das
glaube,
ist eine
dass,
gute Frage, ja.
ja, und gerade bei Social Media, es kommen ja auch nicht umsonst immer stärker so diese Tendenzen hoch zum achtsamen Social Media Marketing oder zur Social Media Arbeit oder auch sogar bei bestimmten Menschen, die sagen, ich will überhaupt kein Social Media mehr.
Ja.
Und ich finde auch bei aller Möglichkeit, die damit verbunden ist, gerade auch für Selbstständige, es lohnt sich mal zu überlegen, ist das überhaupt mein Weg? Oder bin ich nicht vielleicht lieber bei Netzwerkveranstaltungen und halte einen kleinen Vortrag, weil ich das auch gut kann? Da kann ich mich auch zeigen und zeigen, was ich kann.
Ja. Ja, also ich bin ja auch ein großer Fan von Blogs und zeige meinen Kunden auch, wie sie mit dem Blog unabhängig von Social Media werden können, wenn sie es wollen. Aber das Problem bleibt ja das gleiche, weil auch dann kann ich hergehen und kann sagen, okay, aber meine Mitbewerberin, die hat jetzt auch ein Produkt und wie kann ich mich jetzt davon abheben vielleicht oder die macht jetzt das gleiche, wird mein Business untergehen? Also der Stress bleibt ja eigentlich gleich, oder?
Ja und nein. Also er bleibt gleich, wenn ich auf der Schiene bleibe, nach außen zu gucken. Ich habe ja
Okay.
vorhin auch schon mal davon gesprochen, ich finde es wichtig zu unterscheiden, was passiert im Außen, was passiert im Innen. Und wenn ich an der Stelle bin, zu viel im Außen mich zu orientieren, dann finde ich, sollte da auch eine rote Lampe leuchten, in dem Sinn, dass ich bei mir anfangen darf zu gucken, was ist denn, was passt denn wirklich zu mir? Was ist denn meine Persönlichkeit? Was kennzeichnet mich? Wo fühle ich mich so richtig wohl? Was ist mein Charakter? Und daraus dann wirklich das auch zu entwickeln, womit ich mich gut fühle und was zu mir passt. Denn das wird dann auch so wahrgenommen. Die Menschen spüren, mit welcher Haltung ich was schreibe. Die Menschen spüren auch, mit welchem Gedanken, mit welcher Emotion ich letztlich auch schreibe. Ob ich mir da was abquäle oder ob ich wirklich das Gefühl habe, so, ich bin da jetzt im Flow und mir selber geht das auch so. Blogartikel schreibe ich total gerne und meine wöchentlichen Newsletter schreibe ich auch gerne. Bei den Postings habe ich schon größere Hemmschwellen und ich habe zum Beispiel, ich selber habe Instagram seit Weihnachten komplett stillgelegt, weil ich gesagt habe, ich will es nicht mehr. Das war eine Entscheidung, die ist mir nicht leicht gefallen, bis ich irgendwann gesagt habe, also ich mache das jetzt einfach. Das braucht Mut und da sind wir wieder bei der inneren Stärke, die braucht man nämlich für alles, nicht nur, wenn man übermäßig Stress hat. Und dann einfach mal zu gucken, ja, und was passiert? Und nichts passiert. Ich habe weder weniger noch mehr Anfragen oder Kontakte oder sonst was. Ich habe noch LinkedIn jetzt, das ist eher mein Kanal. Aber das kann man sich überlegen und man kann dann bewusste Entscheidungen treffen. Und dann eben gucken, was passt zu mir und wie wie möchte ich nach außen wirken? Dazu gehört, ich bin ja hauptsächlich so in dem ganzen Bereich auch Positionierung unterwegs. Und dazu, ich habe selber, als ich anfing vor 4 Jahren, vor 5 Jahren, mich nebenberuflich selbstständig zu machen, da habe ich ganz viele Mentorings und Kurse und sonst was gebucht. Und mit dem Abstand sehe ich jetzt, dass da eine ganz zentrale Sache für mich fehlte. Die redeten alle über Zielgruppe und du musst ein Angebot besonders haben und du musst deine Marke herausheben und so weiter. Aber es hat mich keiner da auf den Weg gebracht, mal in mir zu gucken, was ist denn eigentlich das Besondere an mir? Das habe ich erst so Stück für Stück mir erarbeitet und ich setze das heute aber an den Anfang, weil ich denke, das ist einfach der Startpunkt. Es gibt für alle Businesses gibt's riesen Konkurrenz, egal was ich mache, ob ich irgendwie Schuhe anbiete, Bilder verkaufe oder Coaching-Business an den Start bringe. Von allem gibt's was. Und wie unterscheide ich mich? Ein bisschen natürlich auch über Angebot, klar, aber letztlich richtig nur darüber, wer bin ich eigentlich?
Und ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil wir ja nicht alle mit den gleichen Personen zusammenarbeiten wollen. Also ich sehe das bei mir immer ganz stark, wenn ich jetzt bei jemandem buche, dann schaue ich mir die Person an und wenn da eine Person so überdrüber happy peppy ist, ist das passt nicht zu mir, damit kann ich nicht so gut. Und für mich sind halt so die eher strukturierten Menschen, das ist total meine Welt und das finde ich ganz toll. Und ich glaube auch deshalb ist es wichtig, da so ein bisschen hineinzuhören, okay, oder zu wissen, wer bin ich denn, um das auch transportieren zu können, oder?
Ganz wichtig. Und ich finde das jetzt schön, dass du das Beispiel nochmal nennst, auch mit den Menschen, die so ein bisschen drüber sind.
Ja.
Ich hatte zwischendurch auch mal am Anfang so bei mir die Phase, dass ich dachte, muss ich jetzt so werden? Ist man so, wenn man jetzt im Online-Business unterwegs ist? Ist das zwingend? Bis ich dann gedacht habe, sag mal, bist du eigentlich verrückt? Das ist nicht deins. So, und das finde ich auch total spannend, das rauszufinden, so wie du das gerade auch beschrieben hast, so eher mit Menschen, die strukturiert sind oder die einfach klar sind, die vielleicht auch ein bisschen reflektierter und ruhiger sind und nicht das große Feuerwerk immer zünden, weder im Äußeren noch im Sprechen.
Ja, ich finde das so lustig, weil du das Beispiel sagst. Ich habe nämlich genau das gleiche Beispiel mit Emojis. Also man muss von mir wissen, ich bin ein Mensch, der eher nüchtern kommuniziert. Und gerade ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit haben immer alle gesagt, ja, das klingt irgendwie so ernst und so böse irgendwie. Und ich habe mir dann total angewöhnt, total viele Emojis zu verwenden. Und jetzt habe ich so viele Emojis immer drin, dass ich die mal rauslöschen muss. Also das ist, man trainiert sich das dann auch irgendwie an, aber im Endeffekt fühle ich mich dann doch am wohlsten, wenn ich einfach eine Nachricht schicke, die eine Zeile ist und fertig. Also ich glaube, da darf man auch wirklich ehrlich zu sich sein und sagen, okay, nein, ich bin so, so möchte ich bleiben und fertig.
Und ich finde es dann auch ehrlicher.
Ja.
Ich stehe auch für authentisches Marketing und darunter verstehe ich wirklich ehrlich und mit eigenem Stil zu kommunizieren. Und du bist ja hier auch die Blog-Expertin und ich finde gerade auch beim Schreiben ist das so wichtig, dass ich meinen Stil auch
Ja.
finde. Da habe ich auch so ein Erlebnis gehabt. Ich habe dann irgendwie Vorlagen am Anfang benutzt, gefunden und benutzt. So schreibt man einen erfolgreichen Newsletter. Okay, dachte ich, wenn erfahrene Leute das wissen, dann muss ich mal so schreiben. Und ich habe gerade neulich mir noch mal meine ersten Mails, ich habe inzwischen, glaube ich, weiß ich nicht, 250 Newsletter oder so geschrieben, die ersten mir noch mal angeguckt und habe gedacht, oh, das würde ich heute nicht mehr so losschicken.
Ja, auch da. Also ich höre auch ganz viel, die mir sagen, ja, du musst besonders blumig schreiben und was weiß ich. Und das kann für manche super gut passen. Für mich persönlich passt es überhaupt nicht. Also ich bin kein Mensch, der blumig schreibt. Ich schreibe auf den Punkt und nüchtern und fertig. Aber auch da kriege ich dann oft die Rückmeldung zum Beispiel, das mögen die Leute an mir. Und natürlich gibt es Leute, die dann sagen, boah, damit komme ich gar nicht klar. Aber dann gibt es ja wieder andere, meine Mitbewerber, die da sehr gut damit zurechtkommen.
Und deswegen ist es eigentlich für alle Bereiche so wichtig, im Innen die Orientierung
Ja.
zu finden und die Sicherheit für die Art, wie ich schreibe. Wir hatten das vorhin, um mit Negativkritik umzugehen, um meinen Stress in den Griff zu kriegen und nicht dauernd zu leiden, weil die anderen so viel besser sind, vermeintlich, als ich. Also all diese Punkte, die wir jetzt auch schon hatten im Gespräch, die sind alle zu, oder wenn man sie als Probleme betrachtet oder als Schwierigkeiten, denen kann man begegnen mit dem Blick nach innen und zu sagen, und auch mit dem Bewusstsein, so, was kann ich gut, was liegt mir, was ist meins, und dazu stehe ich auch, und zwar mit gutem Selbstbewusstsein.
Das finde ich einen spannenden Punkt, weil du sagst, dazu stehe ich auch. Jetzt ist es ja, du arbeitest ja auch mit Business-Startern, Leute, die sich gerade selbstständig machen. Passiert es da oft, dass die Leute Angst haben, ihre eigene Persönlichkeit zu zeigen, weil sie eben denken, sie müssen irgendwie besonders sein?
Ja, das ist ein ganz wichtiger und eine zeitintensive Phase am Anfang der Zusammenarbeit. Nämlich auch die Frage, was ist denn überhaupt zeigenswert? Also ich arbeite ja viel mit Coaches und die haben sich schon auch natürlich mit sich selber auch beschäftigt, weil das Teil der Weiterbildung ist. Aber der Schritt dahin, nochmal zu überlegen, was davon bringe ich jetzt eigentlich raus und was davon ist es wert, also mal in Anführungszeichen, ins Marketing zu bringen, was hat auch vielleicht mit meiner Zielgruppe zu tun. Das ist nochmal ein völlig anderes Denken. Und in der Tat, da gibt es, ja, gibt es so durchaus Ängste, sich zu zeigen. Wobei ich dann auch gerne so sage, es ist eigentlich ja nicht die Angst, gesehen zu werden. Man wird ja bei Aldi an der Kasse gesehen und man wird auf der Straße gesehen, man wird immer gesehen. Es hat auch niemanden, also wenn man das jetzt, sagen wir mal, ein gesunder Mensch hat kein Problem damit, sich beim Einkaufen zu zeigen. Das, was dahinter steckt, das ist ja wieder dieses, da werde ich bewertet. Das ist nicht die Angst vor Sichtbarkeit, sondern das ist die Angst vor negativ und vor allen Dingen negativer Bewertung. Und da geht dann wieder der Schritt nach innen. Wie kann ich damit umgehen, indem ich eben versuche, mir klarzumachen, was ich wert bin, was ich schon alles geschafft habe in meinem Leben, welche Krisen ich gemeistert habe, wo ich auch in meinem alten Job vielleicht Erfolge hatte. Das nützt mir alles, um mich wirklich auch ein Stück zu stärken gegen das, was so am Anfang der Selbstständigkeit ja auch wirklich eine große Herausforderung ist. Da kommt ja ganz viel Neues, das ist so, das ist klar. Und
Oh
dann kommen
ja.
auch Ängste. Umso mehr finde ich die Frage wichtig, wie kann ich dann für Sicherheit sorgen? Angst ist so der Indikator dafür, dass meine Sicherheit bedroht ist. Und dann ist die Frage so, wie schaffe ich denn, wie komme ich denn zur Sicherheit?
Eine gute Frage, die gebe ich an dich weiter. Wie komme ich denn zur Sicherheit?
Ja, indem ich eben genau das tue, mich vergewissere, was ich schon kann, was ich schon geleistet habe, wo ich schon Erfolge hatte und mir das sehr klar in Erinnerung rufen. Bis dahin, dass ich auch manchmal sage, schreib dir das auf den Zettel, häng dir das irgendwo
Ja.
hin, an den Badezimmerspiegel. Jeden Morgen beim frischen Lippenstift guckst du dir an, jo, das habe ich schon geschafft, das kann ich, das habe ich gemeistert. Und das ist wieder der Blick auf das Positive. Das stärkt. Und gerade in die Selbstständigkeit gehen ja auch viele, die vorher einen anderen Job hatten. Das ist ja oft nicht der erste Berufsweg. Und da finde ich halt auch ganz wichtig zu gucken, diesen Übergang gut zu gestalten von ja häufig angestelltem Verhältnis in die Selbstständigkeit. Das kann ich ja auch tun, indem ich mir überlege, wo war ich eigentlich vorher auch erfolgreich? Was ist mir gelungen in meinem alten Job? Es gab Gründe, warum ich da wegging, aber es gab ja sicher, weggegangen bin, aber es gibt ja auch Gründe, die mich da haben bleiben lassen, mal für eine Zeit lang. Und ich habe sicher auch Erfolgserlebnisse. Und davon kann ich auch was übertragen dann in meine Selbstständigkeit.
Ja, das ist ein ganz, ganz guter Tipp, glaube ich. Und was bei mir im Hinterkopf ist so aufgetaucht, ist Erfolgstagebuch. Ich bin ja ein großer Fan davon, die Erfolge aufzuschreiben, weil, wie wir am Anfang schon gesprochen haben, die guten Dinge vergisst man sehr viel schneller. Aber ich finde das mit dem Spiegel auch sehr cool. Ich glaube, ich werde mir da jetzt auch meinen Zettel schreiben. Und also alle, die das hören, schreibt euch einen Zettel mit dem, was ihr schon geschafft habt. Und das kleben wir uns dann kollektiv an den Spiegel.
Ich habe zu dem Erfolgstagebuch auch noch einen Tipp. Ich nenne das immer so, dass man abends einen Rückblick hat, so auf seine Glücks- und Erfolgsmomente. Und viele Menschen machen den Fehler, dass sie das Glück im Außen attribuieren. Also irgendwas hat geklappt, weil gerade das Wetter gut war, die Menschen sowieso gut gelaunt waren, mit denen man zu tun hatte und die waren dann eh noch geneigt, hat aber nichts mit mir zu tun. Und da möchte ich ansetzen, wenn man sowas macht, so ein Erfolgstagebuch, immer sich die zweite Frage zu stellen, und was hat das mit mir zu tun? Also ich hatte nicht nur ein erfolgreiches Gespräch, weil mein Gesprächspartner gerade so nett war, sondern weil ich kluge Fragen gestellt habe oder weil ich gut zugehört habe oder weil mir es gelungen ist, auf den anderen gut einzugehen. Das heißt, Glück ist schön, gibt es auch manchmal natürlich im Leben, aber wenn ich jetzt zurückgucke auf meine Glücks- und Erfolgsmomente, dann würde ich immer auch fragen, und was habe ich dazu beigetragen? Was hat das mit mir zu tun?
Das finde ich eine super spannende Frage, die ich in dem Zusammenhang, glaube ich, noch nie gehört habe. Aber also unheimlich wertvoll. Vielen Dank dafür.
Es ist oft so, dass wir das Negative bei uns selber zuschreiben. Also wenn ich eine Stelle nicht gekriegt habe, weil ich mich da beworben habe, dann war ich schlecht. Dann war meine Bewerbung scheiße oder es war sonst was. Ich habe versagt. Statt da auch mal zu überlegen, okay, das Profil passte nicht ganz, weil die Ausschreibung anders war oder das Team hatte sich vielleicht vorher schon auf einen anderen eingeschossen. Nee, das macht man nicht. Wenn ich Misserfolg habe, bin ich's. So, das ist genau das Gegenteil dann, ne?
Okay, ich glaube, allein das zu wissen ist schon wahnsinnig hilfreich für die Zukunft. Sag, wir haben schon wahnsinnig viel von dir gehört. Eine Frage habe ich zum Schluss jetzt noch. Und zwar bin ich ja ein wahnsinnig großer Fan davon, aus Fehlern zu lernen. Aus meinen eigenen natürlich, aber auch aus den Fehlern von anderen, damit wir die Fehler nicht selber mal machen müssen. Jetzt hätte ich eine Frage. Und zwar, gibt es einen Fehler in deiner Karriere als Selbstständige, als Unternehmerin, den du gemacht hast und wo du sagst, den würdest du auf keinen Fall nochmal machen und von dem würdest du jeden abraten? Oder aus dem hast du vielleicht besonders viel gelernt?
Ja, den gibt es. Und zwar wird mir der erst jetzt allmählich bewusst. Und er hat auch was zu tun mit dem, was ich vorhin schon mal erzählt habe, über die Art oder über die Kurse und Unterstützungen, die ich mir gesucht habe. Ich glaube, mein größter Fehler war, dass ich mir nicht am Anfang der Selbstständigkeit jemanden gesucht habe, der mit mir genau an diesen Fragen arbeitet, die für mich jetzt gerade auch so wesentlich sind. Nämlich, wer bin ich eigentlich in meinem Business? Das hätte mir ein paar Kurven gespart und das hätte mir vielleicht auch ein paar Euro gespart, wenn ich da eher dran gewesen wäre. Ich bin, also mein Fehler, wenn ich es so formuliere, war, glaube ich, zu viel gleichzeitig zu wollen. Ich habe Kurse für alles gemacht, damit ich lerne, wie geht Video, wie geht Podcast, wie geht Blog
Oh
schreiben,
ja.
wie geht Newsletter schreiben. So. Und das ist aber für einen Anfänger Unsinn. Und da wirklich sich zu beschränken und mit dem wirklich mit dem sehr strategisch und stringent anzufangen, mit dem, wer will ich sein in meinem Business und sich dann langsam auszuweiten, weil dann nämlich die Entscheidungen leichter fallen für bestimmte Kanäle, die ich bespielen möchte, weil ich genauer weiß einfach, das ist mehr mein Ding. Wenn ich nicht so extravertiert bin, dann mache ich vielleicht keinen YouTube-Kanal, sondern schreibe eher einen Blog. Und dann nützt es einfach nicht zu denken, ich muss alles machen, sondern erst zu gucken, was ist eigentlich das, was mich ausmacht.
Das finde ich einen wahnsinnig guten Tipp. Und jetzt, wo du es sagst, ist das tatsächlich ein Punkt, den ich auch schon viel früher machen hätte können. Also ich habe mich da auch letztes oder vorletztes Jahr damit beschäftigt und ich bin jetzt mittlerweile aber 9 Jahre selbstständig. Und irgendwann, glaube ich, kommt man an den Punkt, wo man sich damit beschäftigen muss, um weiterzukommen. Und ich glaube, wenn man es gleich am Anfang macht, dann ja, hat man einen großen Vorsprung. Alle, die uns jetzt zuhören und sagen, ja, damit möchte ich mich auch beschäftigen und kann das vielleicht nicht alleine. Bettina hilft euch da dabei. Ich habe in den Shownotes die Website und ihren LinkedIn-Kanal verlinkt. Und ihr findet dort auch einen 5-Tage-Kurs für den erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit als Coach. Und schaut mal vorbei und ja, startet mal mit der Frage, wer bin ich, was möchte ich? und dann vielleicht auch so diesem Reflektieren, muss ich an meiner Resilienz arbeiten und ja, ganz praktisch, so wie Bettina uns das erklärt hat, einfach mal anzufangen, eine Sache, auf die wir stolz sind, die wir erreicht haben, an den Badezimmerspiegel, Laptop, wo auch immer, zu kleben. Vielen Dank, Bettina, für die ganzen Inputs. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke, Janneke.